Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Wir haben in dieser Stunde Frank Sieren im Gespräch. Er ist Journalist und Buchautor mit einem Spezialgebiet, nämlich China. Denn seit fast 30 Jahren lebt Frank Sieren in Peking. Hallo Herr Sieren. Schönen guten Tag.
Hallo. Freut mich.
Ich erwische Sie jetzt in Deutschland, wenn Sie...
Genau.
Wenn Sie
ganz banal.
Jetzt, ganz banal, naja, so banal für Sie ist es ja nicht so ganz banal. Und deswegen auch, wenn Sie wie jetzt in Deutschland sind, woran freuen Sie sich denn am meisten in Deutschland bei Ihren Besuchen?
Na, schon an der Natur, weil ich ja in Peking in einer 25-Millionen-Stadt lebe. Da gibt es zwar auch Natur, aber da muss man dann eben 2 Stunden fahren und das ist in Deutschland natürlich anders.
Und zurück in China, was erfreut Sie da besonders?
Ach, in China erfreut mich diese sozusagen Aufbruchsstimmung, die es immer noch gibt, dass man Themen anpackt, dass man darüber nachdenkt, vielleicht auch ein bisschen schneller als im Westen, wie die neue Welt aussehen soll.
Der Journalist und Buchautor Frank Sieren lebt seit fast 30 Jahren in Peking. Herr Sieren, wenn ich sage, lebt in Peking, was heißt denn das eigentlich, mittendrin in der Stadt?
Mittendrin in der Stadt, ja.
Okay, und was sehen Sie dann tatsächlich aus Ihrem Fenster heraus?
Ich hab ziemlich Glück. Ich schaue auf einen kleinen Park und einen Fluss und erst dahinter kommen die Hochhäuser.
Ist das ein besonderes Viertel, in dem Ausländer wohnen oder ist das alles gemischt?
Ja, das ist schon ein Viertel, das das internationalste Viertel von Peking ist. Das heißt Sanlitun. Da sind viele Botschaften, da ist auch die deutsche Schule und da in der Ecke wohnen eigentlich die meisten Ausländer. Das ist ja eine 25-Millionen-Stadt und es hat sich aber trotzdem so entwickelt, dass die internationale Community, internationale Gemeinschaft überwiegend in einer Ecke wohnt.
Wenn Sie sagen 25 Millionen Stadt, habe ich eben richtig ein bisschen gestaunt, weil ich habe jetzt noch so Zahlen gefunden von 11 Millionen Einwohner. 25 Millionen, da ist dann aber, wie groß ist also Peking, ist es dann flächenmäßig?
Der sechste Ring hat dann schon einen Umfang von 800-900 Kilometern. Mhm. Also das ist schon ein ziemlich großes Einzugsgebiet. Es ist natürlich immer die Frage, wie man rechnet, ob man nur den Stadtkern nimmt oder den Großraum. Und da kommt man dann jeweils auf andere Zahlen. Aber auf jeden Fall ist es groß.
Auf jeden Fall ist es groß, ja, genau. Was macht Peking aus? Das würden Sie sagen, also Betonwüste muss ich ja jetzt schon zurücknehmen, hatte ich nämlich gedacht, weil Sie sagen, Sie gucken auf den Park. Aber so vor allem Shopping-Malls, Verkehrschaos würde ich denken,
ja.
Wahnsinniges Tempo, dreckige Luft, das wären alles so Stichworte, die mir einfallen.
Also dreckige Luft stimmt nicht mehr so. Das war vor 10 Jahren noch eine Katastrophe eigentlich. Da musste man seine Wohnung... wenn man saubere Luft haben wollte, komplett von der Außenluft abschotten durch Filteranlagen. Das hat sich inzwischen sehr, sehr stark verbessert. Und man sieht jetzt auch wieder den blauen Himmel. Und die Smogtage sind eigentlich sehr, sehr selten geworden. Also da hat es einen großen Fortschritt gegeben. Was es immer noch gibt, ist das Verkehrschaos. Also man bewegt sich eigentlich im Grunde Tag und Nacht im Stop-and-Go. Also ich bewege mich nur auf einem Elektromotorrad durch die Stadt, weil das mit dem Auto gar keinen Sinn macht.
Ach so, durchschlängeln, so nach dem Motto.
Genau, durchschlängeln und dann bin ich auch zu genau der Zeit, zu der ich will, dann an dem Ort. Aber das ist immer noch, ein riesiges Problem, der Verkehrsinfarkt im Grunde. Und der eben nicht nur ist, wenn man in die Stadt rein oder raus will, sondern auch innerhalb der Stadt auf den großen Ringen, weil eben immer mehr Chinesen zu Wohlstand kommen und dann natürlich auch ein Auto fahren wollen.
Mhm. Wie sah Peking aus, als Sie 1994 ankamen?
Ja, schon sehr viel anders. Es gab praktisch keine oder kaum Hochhäuser. Es gab schon Autos, aber das waren alles die gleichen Autos, nämlich Santanas von VW und die hatten auch alle eine ähnliche Farbe, nämlich Weinrot. Das war die Farbe, die in Deutschland nicht so lief. Und dann hat man die Farbe genommen und die chinesischen Autos damit lackiert. Damals noch sehr viele Fahrräder. Die sind inzwischen sogar zurückgekommen als Leihfahrräder. Es gab mal eine Zeit zwischendurch, da gab es nicht so viele Fahrräder. Jetzt sind sie wieder sehr populär für den letzten Kilometer von der U-Bahn ins Büro oder nach Hause. Da stehen überall diese Leihfahrräder rum. Ansonsten gab es schon ein McDonald's. Das war natürlich damals ganz wichtig, auch für die Leute, die McDonald's eigentlich gar nicht mögen. Aber es gab halt wenig westliche Restaurants, Bars, Kneipen. Das ist alles erst danach entstanden.
Mhm. Peking ist ja jetzt nicht China, ne? Also das Land ist riesig. Aber steht Peking mit dem Wandel als typisch fürs ganze Land? Oder gibt es Gegenden, die sind unberührt von dem rasanten Wandel in China?
Naja, es gibt natürlich schon Gegenden, die sind unberührt. Jetzt jenseits auch der großen Naturparks, die ja sowieso unberührt sein müssen. Aber es gibt natürlich Regionen, die noch rückständig sind, wo man vielleicht schon eine Autobahn hingebaut hat, aber die Dörfer sind dann noch sehr, sehr traditionell. Also so traditionell, dass man nicht mal einfache Tourismusangebote hat. Obwohl diese Dörfer sehr schön sind, kulturell sehr spannend. Also das gibt es natürlich schon noch in diesem großen Land. Man darf ja nicht vergessen, wir reden über 1,4 Milliarden Menschen.
Ja, und als Sie vor 30 Jahren kamen, kann ich mich erinnern, da ging es auch noch um Hunger in China. Also mal klar zu machen, was für ein Wandel passiert ist.
Ja, also da war noch eine große Anzahl von Menschen, die haben noch gehungert. Und das war im Grunde auch noch bis vor 10 Jahren so. Erst in den letzten 10 Jahren hat man es dann geschafft, im Großen und Ganzen diese absolute Armut abzuschaffen. Ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber so soziale Standards zu installieren, dass eben niemand mehr oder fast niemand mehr hungern muss. Und das ist natürlich für so ein Land ein unglaublicher Fortschritt. In der Kulturrevolution, die ja nicht so lange her ist, also da geht es um die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, da haben die meisten Menschen noch gehungert. Das haben natürlich viele Menschen, die heute Mitte 50 sind, Mitte, Ende 50, haben das noch sehr, sehr gut in Erinnerung, wie das damals war in der Kulturrevolution. Und das ist eine Entwicklung gewesen, die ich damals, als ich in China ankam, überhaupt nicht gesehen habe. Mhm. Und das gab auch niemanden, der sich vorstellen konnte, dass China so schnell wieder aufsteigen würde.
Jetzt sind Sie 30 Jahre da, also knapp 30 Jahre. Das bekommen Sie alles mit, das können Sie beobachten. Aber um natürlich wirklich was mitzubekommen, müssen Sie die Sprache sprechen. Nach 30 Jahren, wie gut ist Ihr Chinesisch?
Naja, ich sag's mal so, meine Kinder lachen über mich. Die haben das natürlich von Anfang an gelernt. Waren auch in einer chinesischen Schule. Ich habe mir das eher so sozusagen so nebenher aneignen müssen, weil ich habe nicht Chinesisch studiert. Und da bleibt man natürlich an einem bestimmten Level dann hängen, eigentlich müsste ich mich dann abends von 8 bis 10 hinsetzen und noch Vokabeln pauken.
Und zwar
aber da trinke ich dann lieber trinke ich dann lieber ein Glas Wein.
Werden Sie dann eher, also nach 30 Jahren, wie ist das? Sind Sie quasi integriert oder werden Sie als Fremder angesehen? Also Zugehöriger sind Sie nicht?
Nein, also das ist ja kein Einwanderungsland. Das heißt, wenn ich 30 Jahre in Amerika leben würde, dann würde ich heute sagen, ich bin Amerikaner deutscher Herkunft. Mhm. Wenn ich sagen würde, ich bin Chinese deutscher Herkunft, erstmal würde ihm das überhaupt nicht über die Lippen.
Ja.
Also da würde auch jeder Chinese vor Lachen umfallen, wenn ich sagen würde, ich bin Chinese deutscher Herkunft.
Warum? Was ist so lustig daran?
Na, weil das kein Einwanderungsland ist. Okay. Deswegen kann man sich sozusagen so eine Entwicklung einfach nicht vorstellen in China. Mhm. Es gibt keine Einwanderung. Es ist ganz anders als in den USA. Und das hat eben damit zu tun, dass es so viele Menschen schon gibt in China. Und deswegen die chinesische Regierung kein Interesse daran hat, dass jetzt noch mehr Menschen nach China kommen. Das kann sich vielleicht mit der Ein-Kind-Politik oder in der Folge der Ein-Kind-Politik irgendwann ändern, dass man die Grenzen aufmachen muss, weil man junge Arbeitskräfte braucht. Aber erstmal ist man zwar in China als Ausländer grundsätzlich gerne gesehen und wird auch positiv aufgenommen, aber man bleibt immer ein Gast.
Und wenn man immer ein Gast bleibt, wie eng, wie vertrauensvoll ist dann das, sind dann die Kontakte, die man so aufbaut? Also was würde.
Naja, das eine hat ja mit dem anderen nicht so viel zu tun. Ich kann natürlich ja mit Chinesen eng befreundet sein, ohne selber Chinese sein zu müssen.
Nee, klar, es geht mir mehr so um zu ergründen, wie ist das Wesen? Also so ist man, ist das so eine offene Kultur, die einen dann einschließt und oder bleibt man ein bisschen auf Distanz?
Das war es dauert ein bisschen. Mhm. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Dafür wird es am Ende dann enger. Mhm. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Im Vergleich zu den USA, da geht es vielleicht schneller, aber es wird dann nicht so eng. Es dauert schon ein bisschen, bis man so Vertrauen fasst. Es sind ja auch sehr, sehr unterschiedliche Kulturen. Das darf man nicht vergessen. Die haben eben einen ganz anderen Blickwinkel auf die Welt. Und da muss man sich sozusagen erstmal auch verstehen lernen, dass dieser andere Blickwinkel nicht unbedingt bedeutet jetzt, dass man den anderen kritisiert oder dass man ihn brüskiert sogar, sondern man hat eine andere Sicht auf die Welt.
Ja.
Und bis man da zusammenkommt, das dauert halt ein bisschen.
Andere Sicht auf die Welt, anderer Blickwinkel, das zieht sich ja so ein bisschen bei Ihnen durchs Leben. Ich meine, das ist als Journalist ist das ja sowieso etwas, was wir Journalistinnen uns aneignen sollten oder immer dabei haben sollten, ebenso auch ein bisschen einen anderen Blick einzunehmen, anderen Blickwinkel einzunehmen. Sie sind 1967 in Saarbrücken geboren, Journalismus. War das so von vornherein so Ihr Interesse? Also irgendwie schon in der Schülerzeitung aktiv und ich werde Journalist?
Ganz,
oder?
War eigentlich ganz langweilig. Irgendwie hatte ich das Gefühl, ich kann gar nichts anderes. Für was anderes reicht es nicht. Und dann bin ich ziemlich schnell klar geworden, dass mich diese Branche interessiert. Mhm. Und habe dann auch keine großen Umwege mehr gemacht, sondern bin dann eben Journalist geworden und geblieben und bin es eigentlich immer noch gerne, auch wenn die Medien sich stark verändert haben. Ich mir wünschen würde, dass man ein bisschen mehr Zeit hat, eben zu recherchieren, den Blickwinkel der anderen zu erklären. Das heißt ja nicht, dass man sich dieser Sichtweise sozusagen aneignen muss, aber man muss sie natürlich kennen. Vor allem in einer Welt, die jetzt zunehmend multipolar werden wird. Das heißt, wo wir jetzt im Westen nicht mehr so alleine die Spielregeln bestimmen können.
Das ist übrigens ein gutes Stichwort. Im Westen die Spielregeln bestimmen. Sie haben in Berlin studiert zu Zeiten des Mauerfalls. Also mittendrin in so einer Versuchsanordnung Wirtschaft, nämlich als der Umbau der Wirtschaft der DDR und Ost-Berlin Tausende von Arbeitsplätzen gekostet hat. Sie haben das quasi auch mittendrin beobachtet, wo der Westen, in dem Fall Westdeutschland, quasi die Spielregeln bestimmte. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, eben aus einer komplett westdeutschen Sozialisation heraus, also auch mit den Gedanken her?
Na, ich habe was ganz Spannendes gemacht. Klingt es fast spannender. In dem Moment war es eigentlich reine Neugier. Ich bin noch 1989 in den Osten gezogen, nämlich nach Friedrichshain. Und habe dann eben sehr schnell gemerkt, dass das doch sozusagen eine andere Welt ist, mit anderen Erfahrungen, jetzt mal unabhängig von der Ideologie. Also da ging es gar nicht um politische Themen, sondern um die Frage, wie man zusammenlebt. Und da ist mir sehr schnell klar geworden, dass es sehr riskant ist, sozusagen den Menschen diese Lebenswirklichkeit, diese Erfahrung einfach wegzunehmen oder sie für ungültig zu erklären. Und das ist ja dann ein bisschen auch passiert. Da sind wahrscheinlich auch eine ganze Menge Fehler gemacht worden. Was spannend ist, dass das jetzt im Grunde ein bisschen auch auf der globalen Ebene passiert.
Und wir hier in Deutschland aber immer noch genau darüber diskutieren. Also wir haben nach 30 Jahren immer noch genau damit zu kämpfen, eben Leuten ihre Lebensleistung quasi nicht anzuerkennen.
Genau.
Oder viele haben das Gefühl, sie werden nicht anerkannt. Wer hat Ihnen damals eigentlich das Verstehen erleichtert oder beim Verstehen geholfen? Wer hat Ihnen die DDR erklärt?
Na, ich habe einfach mit Leuten geredet. Also auch wieder ganz sozusagen mit Leuten geredet und eben nicht denen zu erzählen versucht, wie toll unser System ist, sondern versucht, im Gespräch herauszufinden, was ist denen denn wichtig, wie schauen die auf die Welt, was haben die für Erfahrungen gemacht. Mhm. Und das habe ich dann im Grunde intuitiv in China weitergemacht, als ich dann nach China gegangen bin, 4 Jahre später. Das finde ich nach wie vor spannend. China ist ja ein sehr ambivalentes Land mit sehr großen Leistungen, aber eben auch sehr erschreckenden Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang, wie die mit den Minderheiten umgehen, die Pressezensur, die Möglichkeit der Partei, dass sie das Rechtssystem aushebeln kann jederzeit. Mhm. Aber auf der anderen Seite, haben wir eben schon drüber gesprochen, haben sie Millionen von Menschen aus der Armut geholt sozusagen, der Armut entrissen. Sie haben eine relativ gut funktionierende Gesellschaft aufgebaut und das sozusagen kann man nur verstehen, wenn man so, da nicht seinen Blickwinkel drüber stülpt und wenn man zweitens nicht anerkennt, dass das eben sehr ambivalent ist, sondern das so zuspitzt, dass man sagt, wir sind gut und die sind böse. Das bringt natürlich nichts.
Als Sie aus diesem spannenden, Sie sagten ja spannenden Feld der Ost-West-Angleichung, also der Wendezeit in Deutschland, die Sie in Deutschland erlebt haben, dann weggegangen sind, 94 nach China. Warum denn eigentlich? Es war ja immer noch spannend in Deutschland. Was hat Sie nach China gezogen?
Na, das war auch relativ banal. Ich bin mit meiner damaligen Freundin dahin gegangen, die da einen Job hatte, sozusagen. Also es hätte auch Bulgarien sein können. Heute bin ich froh, nichts gegen Bulgarien. Aber das ist China. Aber es war kein Konzept oder es war jetzt auch keine systematische Beschäftigung mit anderen Ländern der Welt, sondern es hat sich so ergeben. Und ich habe in China sehr schnell gemerkt, dass dort etwas sehr Ungewöhnliches passiert, um es mal so ganz allgemein zu beschreiben. Ich war ja so ein bisschen losgefahren mit dem Gefühl, na jetzt das größte historische Ereignis meines Lebens habe ich jetzt erlebt, mit dem Mauerfall.
Ja.
Das kann man eigentlich nicht mehr toppen. Und dann habe ich gemerkt, oh, das ist aber sehr interessant. Da ist ein Land, das mal Weltmacht war, mit 30% Anteil an der Weltwirtschaft bis so 1820, ist dann so ein bisschen überheblich geworden und bräsig geworden, hat dann den Wettbewerber unterschätzt in Europa, die industrielle Revolution, und ist daran zerbrochen und auch zerfallen, wurde dann von Mao Zedong wieder geeinigt, unter großen Menschenopfern, sehr, sehr tragisch. Und Deng Xiaoping hat es dann geöffnet und jetzt steigt dieses Land wieder auf und die Chinesen sagen im Grunde, ja, wir wollen mehr Mitbestimmung auf globaler Ebene. Und da entsteht schon ein Dilemma für uns, weil wir halt als die Minderheit der Welt gewohnt waren, die Spielregeln der Mehrheit zu bestimmen.
Frank Sieren erklärt uns Deutschen China, wo er seit 30 Jahren lebt, vor allem über den rasanten Fortschritt. Gerade rausgekommen ist sein Buch China to Go, 100 innovative Trends, heißt es im Untertitel. Und vor 2 Jahren veröffentlichten sie Shenzhen, wenn ich das richtig ausspreche, Zukunft in China, über diese Metropole Shenzhen. Oder wie sprechen Sie im Süden China?
Shenzhen.
Ah, ganz falsch, okay. zeichnen sich Chinesen und Chinesinnen vor allem durch Neugierde und Technikgläubigkeit aus? Den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man so reinguckt.
Ja, Technikgläubigkeit ist ja fast schon so ein bisschen negativ. Also ich würde es vorsichtiger formulieren, eine Offenheit gegenüber Technik und Technologie. Also erst einmal sozusagen offen die Stärken und die Schwächen einer neuen Technologie ausprobieren. Eher als zu sagen, naja, das ist was Neues, das will ich nicht. Und das hat natürlich mit dieser aufsteigenden Gesellschaft zu tun und damit zu tun, dass die Chinesen natürlich verstanden haben, nur als Fabrik der Welt, die sie ja lange waren, die unsere Produkte hergestellt haben, können sie nicht wirklich wieder aufsteigen, sondern sie müssen natürlich innovativ sein, neue Technologien entwickeln, mit denen sie den Gang auch der Welt bestimmen können. Also unser Klimakampf gegen den Klimawandel zum Beispiel wäre ohne die sehr preiswerten und sehr guten Solarzellen oder auch jetzt Windkrafträder gar nicht denkbar. Das wäre gar nicht finanzierbar, Nur dadurch, dass die so gut und so billig sind und in China hergestellt werden, Technik, haben wir hier, diesen Spielraum.
Die hier entwickelt worden ist und jetzt natürlich dort genutzt wird, genau. Wenn Sie so sagen, diese Veränderung und die Chinesen haben begriffen, dann klingt das immer so, als ob da alle mitgenommen würden. Ich kann mir, also wenn ich die Diskussion hier in Deutschland, sprechen wir ganz viel über die Überforderung der Bevölkerung durch Veränderung. In China geht das ja mit ganz anderen 7-Meilen-Stiefeln vorwärts. Fühlen sich da nicht manche, auch Ältere, vor allem abgehängt?
Ja und nein. Einerseits ist das natürlich eine große Herausforderung. Andererseits versteht man, dass man das braucht, um moderner zu werden. Und man sieht in China sehr, sehr viel mehr alte Leute, die mit WeChat, das ist das chinesische WhatsApp, beim Gemüsehändler einkaufen und dann ihr Handy an einen QR-Code halten. Das liegt auch ein bisschen daran, dass diese Technik sehr einfach ist. Und also es ist natürlich eine riesige Geschwindigkeit und manche Leute kommen da nicht mit, manche wollen auch nicht. Aber im Großen und Ganzen ziehen die Leute mit und für sie ist es halt ein Zeichen, dass der Lebensstandard besser wird.
Also mehr dieses, was Sie, glaube ich, gesagt haben, mehr in Chancen denken als in Risiken.
Genau, das ist, glaube ich, ein entscheidender Punkt, dass ein Charakteristikum dieser aufsteigenden Gesellschaften, dass man auch so mehr den freien Raum spielt, Sachen ausprobiert. Und das habe ich eben in diesen 100 kleinen Geschichten in diesem Buch mal versucht, diese Facetten aufzuzeichnen. Also die kann man unabhängig von der Reihenfolge, kann man jede einzelne lesen, kann man sich beliebig raussuchen.
Da aber erzählen Sie uns doch mal vom Helm der Gedanken.
Ja, das ist zum Beispiel auch so eine Technologie, wo es uns erstmal den Atem stoppt.
Ja.
Aber es ist eine Technologie, die sowohl große Chancen hat, als auch große Risiken. Die Chancen bestehen natürlich darin, dass gelähmte Menschen sich wieder bewegen können, weil sie sozusagen den Gedanken, sie können denken, ich möchte jetzt die Hand nehmen und dann kann man das in Mechanik umsetzen. Das ist eine riesige Entwicklungsmöglichkeit mit so einem Helm. Auf der anderen Seite kann man damit auch politische Gedanken von Menschen kontrollieren. Im Moment noch nicht so, aber es geht in die Richtung. Das heißt, das ist aber jeder Technologie eigen, dass sie große Vorteile und große Nachteile hat. Und
große Vorteile und große Nachteile hat, wenn man auch darüber diskutieren kann. Aber genau daran, glauben wir im Westen jedenfalls, mangelt es ja in China. Also Kontrolle und Überwachung, da haben Sie das Stichwort gesagt. Kontrolle und Überwachung ist das, was ich jetzt bei diesem Gedankenhelm da zum Beispiel in den Vordergrund stellen würde. Wie passen Kontrolle, Überwachung, also staatlicherseits und Kreativität und vielleicht auch Diskussion zusammen?
Naja, die Überwachung bezieht sich ja jetzt nicht unbedingt auf die Vor- und Nachteile von Innovationen, sondern eher auf die Frage, ob man vielleicht, ob das ein Parteiensystem so sinnvoll ist oder nicht. Aber man muss sich das nicht so vorstellen, dass alles und jedes kontrolliert und überwacht wird. Im Innovationsbereich gibt es sehr, sehr große Freiheiten. Sonst wäre die Innovation gar nicht möglich. Auf der anderen Seite bei Journalisten, bei Anwälten, aber auch in anderen politischen Bereichen wird eben die Freiheit eingeschränkt und die Einschränkungen haben sogar noch etwas zugenommen. Das ist wieder diese Ambivalenz, die für uns von außen sehr schwierig zu verstehen ist, aber für Chinesen ist das relativ selbstverständlich. Und deswegen diskutiert man sehr offen über die Vor- und Nachteile dieser Technologien, aber kann eben nicht so offen darüber diskutieren, ob man jetzt vielleicht der kommunistischen Partei noch zwei andere Parteien an die Seite stellen soll und ob man vielleicht auch einen Präsidenten wählen sollte, statt dass er einfach von der Partei ernannt wird.
Ja, aber wenn Sie sagen, also man kann sehr offen diskutieren, also ich kann mich noch an viele Gespräche beispielsweise mit deutschen Architekten erinnern, die in China unglaublich große Projekte durchgezogen haben und sich darüber sehr gefreut haben. Und na klar, können Projekte auch wie der Transrapid beispielsweise auch wieder in Deutschland erfunden und gescheitert, aber in China wird da gebaut. Natürlich ohne groß die Anwohner oder Flora und Fauna zu beachten, kann in China beispielsweise, sag ich jetzt mal, eine aussterbende Tierart ein Bauprojekt verhindern oder jemand, der diesen Helm jetzt für gefährlich hält, kann der Einspruch erheben?
Also bei dem Letzteren wird es schwieriger, aber in der Umweltschutz ist bereits sehr ausgeprägt. Und es gibt natürlich inzwischen auch Protestbewegungen gegen Müllverbrennungsanlagen. Also das ist alles schon möglich, weil die Regierung auch sieht, dass der Umweltschutz wichtig ist. Was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass in solchen Themen das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft. Also man kann dagegen Einspruch erheben, aber irgendwann wird sozusagen im Sinne der Gemeinschaft eine Entscheidung gefällt und dann wird die Autobahn eben gebaut und dann gibt es nicht wie im Westen in Europa die Möglichkeit, dass man doch noch ein seltenes Tier findet oder in irgendwelche Instanzen dann beim Bundesverfassungsgericht klagt. Also da ist in dieser Balance zwischen Individuum und Gemeinschaft neigt sich diese Balance eher in Richtung der Interessen der Gemeinschaft, während sie bei uns stärker in Richtung der Interessen der Individuum ausgerichtet ist. Das hat beides Vor- und Nachteile und wahrscheinlich müssen wir wieder mehr an die Gemeinschaft denken, an die Interessen der Gemeinschaft und die Chinesen müssen sicherlich mehr an die Interessen der Individuen denken.
Sagt Frank Sieren hier im Deutschlandfunk Kultur. Der schreibt zum Beispiel für die Wirtschaftswoche Die Zeit und das Handelsblatt. Herr Sieren, Sie haben eben, das ist mir aufgefallen, immer gesagt, wir, wenn Sie die Deutschen meinen. Also dieser Blickwinkelwechsel, das haben wir ja irgendwie schon mal angesprochen. Den Blickwinkel zwar wechseln, aber Sie schauen doch immer noch mit einer westlichen Brille auf den Fortschritt, auf die Entwicklung in China.
Auf jeden Fall. Ich versuche natürlich, den Blickwinkel der Chinesen oder Asiens zu üben und mich hineinzuversetzen. Aber am Ende bin ich Europäer und bleibe auch Europäer. Also daran wird sich nichts ändern und schätze eben auch die europäischen Werte sehr. Und habe im Grunde viele der Werte wie Pressefreiheit, Rechtsstaatlichkeit überhaupt in China erst schätzen gelernt. Wo solche Entwicklungen vor allem in der Rechtsstaatlichkeit erst im Aufbau sind. Das heißt ja nicht andersrum, dass ich nicht trotzdem die Erfolge, die die Chinesen haben, auch in diesen Gebieten, es sind nicht nur Rückschritte, schätzen kann. Ja. Aber ich bin und bleibe Europäer.
Wo Sie gerade sagen, also die Rechte, haben Sie da erst zu schätzen gelernt? Also ich frage mich immer, warum hat die chinesische Führung eigentlich eine solche Angst vor Meinungsfreiheit?
Das ist eine
Warum
Frage.
Stecken Menschenrechte im Gefängnis zu Hunderten?
Ich verstehe es nicht. Ich könnte es nachvollziehen, um es vorsichtig zu formulieren, wenn dieses Land mit dem Rücken zur Wand stehen würde, wenn es wirtschaftlich in schwierigen Zeiten wäre, aber das ist nicht so und deswegen wäre es eigentlich sinnvoll, mehr Mitbestimmung zuzulassen, weil es natürlich auch dazu führt, dass man Fehlentwicklungen vielleicht früher erkennt und dann besser gegensteuern kann, aber da hat sich die Partei anders entschieden. Es ist eben ein autoritäres System, aber also ich halte das nicht für richtig.
Sie sind jetzt eine Stimme, Sie halten es nicht für richtig. Aber das ist genau so die Beobachtung. Also dieses auf der einen Seite die Stärke, Chinas Stärke, wo man das Gefühl hat, die ja auch die Weltordnung verändern kann.
Ja, nicht nur kann, sie werden die Weltordnung verändern. Viele Jahrhunderte, drei Jahrhunderte hat ja die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit bestimmt und jetzt sieht es so aus, als ob das nicht mehr möglich ist, weil sich die Mehrheit der Welt, das unter der Führung der Chinesen eben zusammengeschlossen hat. In dieser Formation, die heißt BRICS, also sind Brasilien, Russland spielt jetzt im Moment keine große Rolle, aber Indien, China, Brasilien, Südafrika, die haben sich jetzt vergrößert. Und die sagen, es kann nicht sein, dass die Minderheit des Westens die Spielregeln der Mehrheit mitbestimmen. Und sie sagen uns Deutschen auch klipp und klar, einerseits fordert ihr mehr Mitbestimmung in China, das habe ich ja gerade selber auch gemacht. Andererseits wollt ihr aber mehr Mitbestimmung in der Weltordnung verhindern und wollt, dass der Westen weiter die Spielregeln bestimmt. Und da stellen sie dann ganz konkrete Fragen, nämlich warum muss denn England und Frankreich, warum müssen das ständige Mitglieder des UN-Sicherheitsrats sein und Indien und Brasilien sind da nicht drin? Das sind die Themen, mit denen wir uns in Zukunft beschäftigen werden. Es wird eine neue Weltordnung geben. Und das habe ich auch sehr ausführlich versucht, in diesem Buch zu beschreiben. Diese anderen Blickwinkel der Aufsteiger, die jetzt eben sagen, zum Beispiel in China können nicht so viele Menschen pro Kopf so viel Fleisch essen wie in den USA. Das kann aber nicht sein, sozusagen, dass jetzt die Chinesen sich zurücknehmen, damit die Amerikaner weiter so viel Fleisch essen können, sondern da muss man sich zusammensetzen, wenn man die Welt erhalten will, wenn sie nicht im Klimawandel umkippen soll, muss man sich zusammensetzen und Kompromisse schließen. Und da gilt eben am Ende, alle Menschen sind gleich. Eigentlich müssten alle Menschen das Recht haben, gleich viel Fleisch zu essen. Und das ist jetzt nur eines dieser großen Themen, wo wir uns in Zukunft zusammensetzen müssen und versuchen müssen, sozusagen Kompromisse zu finden und wo nicht mehr der Westen einfach bestimmen kann, wo es lang geht. Und manche Politiker haben da im Westen größere Probleme, sich auf diese neue Situation einzustellen. Aber je früher wir das tun, desto größer ist unser Spielraum, Einfluss auf diese neue Weltordnung zu nehmen.
Haben Sie den Eindruck, China will als Weltmacht diese Weltordnung auch dominieren? Weil ich meine zum Beispiel, oder Länder in Abhängigkeit bringen? Ich sage Stichwort neue Seidenstraße.
Also dominieren glaube ich nicht. Da ist ja auch China weit davon entfernt. Aber man möchte sein eigenes Ding machen können, ohne dass sich jemand einem in den Weg stellt. Das ist ja schon ein Schritt, wo es noch sehr viel zu tun gibt. Also eine Weltordnung mit globalen Institutionen, wo China, Brasilien und andere angemessen an ihrer Wirtschaftskraft und an ihrer Bevölkerungszahl gemessen vertreten sind. China hat traditionell nicht dieses missionarische, das eigene politische System in die Welt zu tragen. Also das kann vielleicht mal kommen, aber diese anderen Themen spielen erstmal eine viel wichtigere Rolle. Also einfach mit einem Wort gesagt, mehr Mitbestimmung. Das steht erstmal sozusagen im Zentrum. Und ich finde, das ist auch legitim. Da kann man sich jetzt nicht entgegenstellen und sagen, nee, das dürft ihr nicht. Mhm. Sondern wir müssen jetzt halt einen Weg finden, dass auch unsere Werte, dass wir unsere Werte wieder überzeugender leben, da auch vorbildlich sind, weil sonst nehmen die Aufsteiger uns das nicht ab.
Also aber eben auch auf Mitbestimmung, wenn man Mitbestimmung auf der Weltbühne, kann man natürlich auch Mitbestimmung im eigenen Land einklagen.
Zum Beispiel. Genau, das eine hat ja sehr eng mit dem anderen zu tun. Und dass sich jetzt Länder, Demokratien wie Brasilien und Indien mit China zusammentun, um das durchzukämpfen, wird natürlich durchaus auch Folgen haben auf die innenpolitische Situation, weil natürlich die Menschen dort immer selbstbewusster werden und sagen, ja, wir wollen jetzt auch mitbestimmen. Also da, glaube ich, gibt es schon so etwas wie eine geschichtliche Schwerkraft, auch innerhalb des Landes, trotz aller ideologischen sozusagen Kontrollversuche, zu mehr Mitbestimmung. Das lässt sich gar nicht verhindern am Ende.
Sind jetzt hier die letzten Minuten im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit Frank Sieren. Herr Sieren, Sie sind also jetzt seit 30 Jahren in China. Möchten Sie alt werden dort?
Also ich möchte auf jeden Fall noch eine Weile bleiben. Über das Altwerden habe ich mir noch nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich. Vielleicht ist das ein Fehler. Aber ich werde sicherlich dann später wahrscheinlich einen Teil des Jahres in Asien, in China verbringen und einen Teil des Jahres in Europa. Aber es ist schon so ein bisschen, 30 Jahre ist natürlich schon so ein bisschen, dass man auch Bilanz zieht und eben versucht, mal zu überlegen, was habe ich denn gelernt in der Zeit. Und daraus ist im Grunde auch dieses Buch entstanden mit diesen 100 kleinen Geschichten. Ein bisschen auch aus der Tatsache heraus, dass mein Vater, der ist fast 92, nicht mehr so lange Texte liest und meine Kinder, die 11 sind, noch nicht so lange Texte. Und dann habe ich dann einfach gesagt, da mache ich mal kurze Texte und vielleicht entsteht dann im Kopf doch ein komplexes Bild, das vielleicht dann auch so etwas ist wie die Bilanz von diesen 30 Jahren China.
Wo Sie gerade sagen, ja. Ihr Vater, Ihre Kinder, was sagt denn die Familie eigentlich zu China? Wollen die bleiben?
Ja, die Kinder kennen ja nichts anderes. Insofern sind die mit 11 ganz happy in ihrer Umgebung. Und meine Eltern haben sich daran gewöhnt, dass ich weit weg lebe. Aber ich bin relativ häufig in Deutschland und würde sogar sagen, wenn ich in Berlin leben würde und die leben in Süddeutschland, wäre ich wahrscheinlich weniger oft bei denen. Weil ich immer sagen würde, naja, nächstes Wochenende geht's auch. Wenn ich aber dann in Deutschland bin, dann will ich natürlich nicht hier in Deutschland gewesen sein und nicht vorbeigeschaut haben. Also insofern hat sich das so eingependelt und über die sozialen Medien sind wir, das ist ja auch ein Riesenvorteil, auch eng in Kontakt, können ständig miteinander reden. Und insofern haben sich alle daran gewöhnt, dass das so ist.
Auf das Leben in zwei Kontinenten und vor allem eben in China. Frank Sieren, Dankeschön für die Zeit mit Ihnen.
Ja, gerne. Und wer noch nicht genug hat, der kann sich einfach über LinkedIn mit mir verknüpfen, weil da fasse ich einmal die Woche so neue Entwicklungen zusammen. Und da kann man diese Entwicklung Chinas und meinen Weg in China auch ein bisschen weiterverfolgen.
Auf zu LinkedIn, Frank Sieren. Dankeschön für das Gespräch.